SRF 2 Kultur.
Kumpane, so nennt sich eine freie Tanztheatertruppe, vor 10 Jahren gegründet, in Zürich zu Hause. Und besonders an Kumpane ist die Mischung, eine Theaterform zwischen Tanz und Text. Pumpen, Schleudern, Spülen, so heißt das neueste Stück der Truppe, das gestern am Tanzhaus Zürich Premiere hatte. Maya Künstler, Sie als unsere Kritikerin, sind Sie und alle anderen Zuschauer denn da ordentlich durchgespült worden bei diesem Waschvorgang?
Schon eher die beiden Protagonisten, also Tina Bayerler, die Tänzerin, und der Sebastian Krähenbühl, der Schauspieler.
Und inwiefern, wie sieht das aus?
Das hat gespielt in einer surreal komischen Szenerie, ganz konkret in einer Waschküche. Das ist also quasi der klassische Ort für Konflikte. Es war ein raffiniertes Bühnenbild mit wirklich vielen Überraschungsmöglichkeiten. So ist zum Beispiel die Tänzerin durch die Wand erschienen und wieder abgetreten, oder sie ist in den Wäscheseilen gehangen wie eine Artistin. Krähenbühl dagegen hat eher gewirkt wie ein etwas biederer Beamter oder Banker, so Hopper, Adrett mit der Krawatte. Er hat monologisiert. Es war ein Bewusstseinsstrom innerer Gedanken.
Und er ist ja der Schauspieler. Was erzählt er denn?
Ja, da hat sich einer aufgeregt, zum Beispiel über das kalte Klima im Büro, dass ein Kollege sich immer beklagt. Er hat sich selber Mut zugeredet. So, es hat mich ein bisschen an so einen Robert-Walser-Ton erinnert. Es war aber nicht im Dialekt, wie häufig vom Autor André Bayerler. Der gehört ja eigentlich zum Kern der Truppe, ist auch der Bruder der Tänzerin. Es war also auf Hochdeutsch das Ganze. Und der Text ist ein Spiel mit Redewendungen, die alle einen Körperbezug haben. Also wie zum Beispiel sich etwas vom Mund absparen, ein Klotz am Bein sein oder eben die Zügel in der Hand halten. Die hat der Krähenbühl, also als Schauspieler schon, aber als Figur nicht. Er hat nämlich etwas den Grund unter den Füßen verloren. Er wurde also ziemlich durchgespült und durchgeschleudert.
Und da kommt aber wahrscheinlich bei diesen Wortspielen dann auch der Tanz zum Zuge.
Ja, genau. Also die beiden sind wirklich ein wunderbar eingespieltes Team, und ich fand noch nie so wie an diesem Abend. Die Bewegung kommt quasi oder entsteht aus dem Text, unterbricht ihn. Es ist so ein Wechsel hin und her, aber nie Illustration. Also das ist wirklich Tanz ist eine zweite Sprache. Und inhaltlich, wenn man das irgendwie auf den Punkt bringen wollte, es geht um die Ungeschütztheit im Leben. Also meinen, man müsse, aber man kann nicht, die Sehnsucht nach dem Gehaltenwerden. Und da ist natürlich der Tanz wirklich ein wunderbares Mittel, um das auszudrücken. Und was wichtig ist auch zu sagen, der Schauspieler, der Krähenbühl, der tanzt auch sehr viel. Sie haben wunderbare Duos, beispielsweise verhaken sie sich am Ende wie zwei Sumo-Ringer. Es ist eigentlich ein Kampfdialog in Slow Motion. Und ich fand, das war ein sehr schöner Moment aus sehr vielen.
Pumpen, Schleudern, Spülen. Die nächste Vorstellung, die gibt's morgen Abend im Tanzhaus Zürich. Museen, die man besucht haben muss, da gibt's viele. Den Louvre in Paris, die Uffizien in Florenz, die National Gallery in London und. Wenn da nur nicht immer diese Absperrungen wären vor den berühmten Gemälden, die unendlichen Besucherschlangen, die oftmals happigen Eintrittspreise. Es geht auch gratis und barrierefrei. Für unsere Serie über Kultur, die nichts kostet, hat sich Sascha Renner sozusagen an der Schlange vorbeigeklickt und den Gratisweg ins Museum ausprobiert.
Er heißt zum Beispiel Google Art Project, und es gibt weitere Projekte, die genau dasselbe tun. Ausstellungsräume und ihre Kunstwerke digital abbilden und über den heimischen Computer zugänglich machen. Per Maus bewegt man sich in 3D durch die Ausstellungsräume. Will man ein Detail näher betrachten, zum Beispiel den Pinselduktus von Caravaggio, klickt man einfach drauf. Der Basler Kunstwissenschaftler Reinhard Storz:
Das sind eigentlich die Ansätze, welche das Internet als Riesenarchiv verstehen. Das Google Art Project, das hat die Tendenz, im Grunde alle wichtigen Bilder eigentlich unserer Kunstgeschichte hochauflöslich zu digitalisieren und letztlich irgendwo der Menschheit zur Verfügung zu stellen.
Und das alles gratis. Das Google Art Project wächst und wächst. Zehntausende hochauflösende Kunstwerke aus mehreren hundert Museen aus rund 50 Ländern sind heute bereits erfasst. Als der Dienst am 1. Februar 2011 online ging, hatte er in der ersten Woche 10 Millionen Besucher. Das sind eindrückliche Zahlen. Gehört die Zukunft also den virtuellen Museen? Reinhard Storz ist skeptisch.
Niemand macht sowas quasi aus Menschenliebe nur, sondern irgendwo gibt es immer dahinter auch Geschäftsideen oder finanzielle Interessen. Sicher ist es auch wichtig, dass man skeptisch bleibt, gerade gegenüber diesen privatwirtschaftlichen Unternehmen. Lange Zeit hatte man ja auch Angst, dass im Grunde die ganze Kultur so quasi durch einzelne Firmen in Besitz genommen werden.
Und noch eine weitere grundlegende Frage stellt sich beim virtuellen Ausstellungsbesuch. Kann man Kunst digital überhaupt adäquat erleben? Die Kraft des Originals lässt sich zwar nicht ersetzen, findet Reinhard Storz. Doch Reproduktionen sind fast so alt wie die Kunst selbst, gibt er zu bedenken, und virtuelle Museen daher auch nicht revolutionär.
Man vergisst immer, dass es dafür eigentlich schon eine jahrhundertelange Tradition gibt. Also das heißt, man kann sagen, seit der Renaissance gab es zu allen diesen großen Malern, die man kennt in der europäischen Kunstgeschichte, gab es immer auch die Stecher, die Bildstecher, die Reproduktionsgrafiker. Das heißt, es gibt eine ganz lange Tradition eigentlich, dass zu jeder wichtigen Malerei immer auch Reproduktionen entstanden sind.
Virtuelle Abbildungen von Museen und Kunstwerken werden also ihren festen Platz im Kulturleben finden, vorerst noch kostenlos. Den tatsächlichen Ausstellungsbesuch ersetzen können sie freilich nicht.
Zur Abrundung unserer Serie über die Gratiskultur hier noch ein paar philosophisch getönte Gedanken.
Der Bummel durch die Einkaufszone, durch die Shopping-Mall, der Gang durch eine Bahnhofshalle, alles ist heute ein Gang durch die Welt der Gratisangebote. Gratis das Handy beim Aboabschluss, gratis das Softgetränk an der Rolltreppe, gratis das Benzin für tausende Kilometer beim Autokauf, gratis auch das Online-Inserat, gratis der Download von Filmen, gratis der Zugang zu allen möglichen Social Medias. Gratis ist überall. Nur ist gratis auch wirklich gratis? Hängt nicht an jedem Gratisangebot eine Verführung, die wir vielleicht nicht sofort wahrnehmen, die sich erst im Nachhinein zeigt? Ganz offensichtlich ist es beim Gratis-Handy. Hier ist es die knallharte Verpflichtung zum Abschluss des langen Abos. Aber schon beim Gratisangebot für Sportsendungen merke ich erst beim zweiten Klick auf der Website, dass ich das Fernsehmodem für die Sportsendungen erst kaufen muss. Und bei vielen dauert es eine Weile, bis sie merken, dass beim Gratis-Facebook das Banner für die Werbung immer mitläuft und nach Beachtung schreit. Gratis ohne Gegenleistung gibt es nicht. Denn im heutigen Wirtschaftssystem ist das Gratisangebot eben kein Geschenk, keine absichtslose Freundlichkeit. Das Gratisangebot ist immer ein absichtsvolles, enthält in jedem Fall eine Aufforderung, eine Verführung. Man will mich locken, will mich haben, will mich einbinden als Konsumenten. Und das Gratis ist in der Warenwelt auch immer schon mit einberechnet in die Kosten für Marketing, für Werbung. Und in den Kalkulationen der Unternehmen ist das abgegebene Mitbringsel, das kleine Plus unter der Ladentür, im Kaufpreis für das eigentliche Produkt oder Angebot bereits mit eingerechnet. Und deshalb hat Gratis auch jede Unschuld verloren, kommt daher als das Vorspiel zu dem, um was es eigentlich geht, um den Kauf. Schon beim Griff zum Gratisangebot merken wir, welcher Marktlogik wir uns unterwerfen, wir spüren, welche Botschaft der gratis abgegebene Softdrink für uns bereithält und auch das Gratismuster für ein neues Eau de Cologne. Das Gratisangebot spricht zu uns, wenn wir es zum Mund führen, wenn wir es sanft auf die Haut tupfen. Es sagt, kauf mich. Einzig einen Bereich gibt es, der ganz außerhalb steht. Es sind die abgeblätterten Gartenmöbel, der zerschlagene Clubtisch, der zerbeulte Computer, die am Trottoirrand stehen mit dem Schild drauf, gratis abzugeben. Dieses Gratis hat etwas Reines, etwas Unkomplizenhaftes, denn die Gegenstände, die da auf die Straße gestellt werden, stehen außerhalb des wirtschaftlichen Kreislaufs. Sie sagen nur einfach, nimm ich mit. Hier am Trottoirrand wird Gratis ganz einfach zu dem, was es in der Übersetzung auch bedeutet, zu unentgeltlich.
Christoph Keller. Verfolgen Sie unsere Serie über die Gratiskultur auch im Netz, srf.ch. Bis vor 100 Jahren noch eindeutig eine Männerdomäne. Immer wieder haben Frauen versucht, diese Kunstbastion zu knacken. Und einer Gruppe, der dies um die letzte Jahrhundertwende eindrücklich gelungen ist, der wird jetzt in Berlin eine große Ausstellung gewidmet.
Die Berliner Sezession, 1898 von Max Liebermann mitbegründet, war in jener Zeit die einzige Künstlervereinigung, die Frauen als Mitglied überhaupt aufnahm. Die Liebermann-Villa in Berlin widmet den Frauen der Sezession nun eine Ausstellung. Zusammengestellt hat sie die Kunsthistorikerin Ulrike Wolf-Thomsen.
Wenn man sich die Kunstgeschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts ansieht, dann muss man leider eingestehen, dass nur Käthe Kollwitz die maßgebliche Rolle auch in der Kunstgeschichte gewonnen hat und die anderen sind marginalisiert worden. Und das ist auch unsere besondere Aufgabe, die wir jetzt in unserer Ausstellung sehen, gerade diese Künstlerinnen wieder zu leben, zu erwecken und auch einen Aufruf zu machen, um weitere Werke von ihnen in Privatbesitz wieder aufzuspüren.
Neben Käthe Kollwitz sind Arbeiten der Malerinnen Dora Hitz, Sabine Lepsius und Clara Sievert zu sehen. Für diese Künstlerinnen war die Berliner Sezession mit ihren regelmäßigen Ausstellungen ein wichtiges Präsentationsforum. Dort konnten sie zeigen, dass sie Werke von hoher künstlerischer Qualität schaffen konnten und sie zur internationalen Elite zählten. Keine Selbstverständlichkeit in einer Zeit, in der Frauen der Zugang zu den Kunstakademien verwehrt war. Die Berliner Sezession, 1898 gegründet als Gegenpol zum akademischen Kunstbetrieb des Zweiten Deutschen Kaiserreichs, versammelte Künstler aller damals aufkommenden modernen Kunstrichtungen. Die Mitgliedschaft erfolgte nicht auf eigenen Wunsch, sondern auf Einladung der beiden Mitbegründer Max Liebermann und Walter Leistikow. Von den rund 100 Mitgliedern waren etwa 5% Frauen. An den Ausstellungen der Berliner Sezession nahmen jedoch, so hat Ulrike Wolf-Thomsen recherchiert, insgesamt 107 Künstlerinnen aus ganz Europa teil.
Sie haben Themen angeschnitten, die bislang in der Kunstgeschichte noch nicht formuliert waren. Also ich gebe da ein Beispiel. Charlotte Behrendt, die verheiratet war mit dem Künstler-Titan Lovis Corinth, hat ein großformatiges Gemälde geschaffen mit dem Titel »Die schwere Stunde«. Und dieses Bild zeigt eine Frau, die in Wehen liegt und an deren Bett ihre kleine Tochter sitzt, in deren Gesicht wirklich die Verzweiflung, die existenzielle Angst auch der Mutter mit eingeschrieben ist. Also ein ganz ungewöhnliches Thema, was von einem Mann bis dato noch nicht gemalt worden war.
Die Werke von Künstlerinnen wurden jedoch nicht nur nach den Maßstäben der Kunstkritik beurteilt, sondern auch danach, ob die Urheberin ein Leben nach den Maßstäben der Gesellschaft führte. Um sich im Kunstbetrieb etablieren zu können, mussten die Künstlerinnen sich sozial konform verhalten, zumindest nach außen hin. Keineswegs konnten sie sich so exponieren wie etwa ein Künstler wie Edvard Munch oder gar an einer Bohème teilnehmen. Die schwierige Situation der Künstlerinnen von damals hat Folgen bis heute. Trotz ihrer hohen Qualität werden die Werke von Künstlerinnen der Berliner Sezession nach wie vor auf dem Kunstmarkt um ein Vielfaches geringer gehandelt als die ihrer männlichen Kollegen.
Anschauen. Bis zum 4. März in Berlin. Rebecca Hillauer hat berichtet. Wir sind von Hightech umgeben, all die kleinen Handys, PCs, ja, was wäre unser Radioprogramm ohne all das Hightech dahinter? Wie es funktioniert, Keine Ahnung. Aber die Ausrede zählt nicht mehr, denn schon seit gut einem Jahrzehnt untersuchen sogenannte Fab Labs, wie die tollen digitalen Geräte funktionieren, die unseren Alltag so möblieren. Fab Lab ist eine Art Bastelbewegung, die in den USA ihren Ursprung hat und mittlerweile weltweit Anhänger findet. Auch hier in der Schweiz gibt es solche Hightech-Werkstätten für jedermann, neuerdings auch in Zürich. Anita Vonmont hat es besucht.
Wir sind in einem großen Raum im Erdgeschoss eines alten Gewerbebaus, etwas abseits vom Zürcher Stadtzentrum. In einer Ecke summt ein 3D-Drucker vor sich hin. An einem Tisch sitzen ein paar Leute und basteln Elektronikteile zusammen. Andere kreieren 3D-Modelle am Computer. Der typische Betrieb eines Fab Labs. Solche Hightech-Werkstätten gibt es weltweit schon an mehr als 150 Orten. Sie seien heute eine Bewegung, sagt Christoph Leib. Und
der Motor dieser Bewegung ist im Grunde genommen die Freude daran, gemeinsam etwas zu produzieren, statt einfach nur gemeinsam etwas zu konsumieren.
Als Produktionsstätte der ungewöhnlichen Art hat Christoph Leib das FabLab Zürich daher gegründet, zusammen mit 10 anderen Leuten, die zum Teil schon im FabLab Luzern aktiv sind. Wer konnte, hat Geld gegeben, um den neuen Betrieb in Zürich zu ermöglichen. Zurückkommen soll das Geld später über Sponsoren und über die FabLab-Benutzer. Sie zahlen 100 Franken Jahresgebühr und eine stundenweise Miete für Geräte wie den 3D-Drucker. Diese Maschine fabriziert aus Plastik alles Mögliche, was man vorher am Computer als 3D-Modell kreiert hat. Bunte Vasen, Zahnräder oder Krippefiguren. Wie das geht, zeigen Kurse. Die lehren nicht nur den Gebrauch des 3D-Druckers. Die Leute am großen Tisch basteln mit Zange und Lötkolben gerade eine Batterie ans iPhone. Kursleiter Wolfgang Sabo erklärt, sie seien daran, Apple ein Schnippchen zu schlagen.
Die Chance ist, du gehst jetzt nicht in den Laden, sondern du sagst einfach, hey, wir machen es selbst. Das heißt, du baust ein Gerät, wo du normalerweise jetzt zu Apple gehen müsstest, musst ein neues Gerät kaufen, weil der Akku nicht entfernbar ist. Aber wir sagen, nee, wir machen es andersrum. Wir nehmen das alte Gerät noch und holen uns normale Batterien und sagen, hey, ich muss nicht jedes Vierteljahr mehr ein neues iPhone kaufen, sondern ich nehme das jetzt und habe es selbst gebaut. Ich weiß, wie das Ding auch innen drin ausschaut.
Hightech muss also keine Blackbox sein. Das FabLab will auch Laien einen Zugang bieten zu Bits and Bytes und Elektronik. Natürlich ist dieser Zugang nicht für alle gleich einfach. Doch man könne ja miteinander reden, findet Kursteilnehmer Olivier Gigi.
Wir haben Informatiker hier, wir haben einen Geophysiker, wir haben einen Elektroniker. Ein Freund von mir, der ist Architekt. Jeder kann eigentlich vom Know-how vom anderen profitieren und ich denke, das ist wirklich ein toller Austausch, der hier stattfinden kann.
Dieser Austausch bringe ihn auf neue Ideen, sagt aus dem iPhone-Kurs Dirk. Er weiß nun, wie seine Katze künftig Futter kriegt, während er ausschläft.
Eine Katzenfuttermaschine würde ich gerne jetzt bauen und mit den Mitteln, die es dir gibt, kann man das dann machen, weil da muss man kleine Sachen ausfräsen, ausschneiden und das Ganze kann man dann erweitern mit Elektronik und so weiter.
Leute wie Dirk sind genau richtig in einem FabLab. Denn die FabLabs dieser Welt wollen den Erfindergeist fördern. Das haben sie in einer gemeinsamen Charta festgelegt. Und festgelegt ist auch, das Wissen, das zu einer Erfindung führt, soll man möglichst weitergeben. Wolfgang Sabo.
Wir glauben, dass durch Teilen viel mehr entsteht, als wenn du als Einzelne einfach immer nur die Glocke zumachst und sagst, das ist jetzt mein Ding. Deswegen machen wir das ja auch. Wir hoffen, dass Teilen auch Zukunft hat an solchen Orten.
Ob diese Zukunft dereinst zu mehr genialen Erfindungen führt, bleibt abzuwarten. Im FabLab Zürich wollen viele ganz einfach Neues ausprobieren. Doch auch das macht kreativ und ganz offensichtlich auch Spaß.
Die Liebe, ihr Gelingen, ihr Scheitern. Kaum einer schreibt darüber so atmosphärisch und dicht wie Urs Faes. Jetzt wird vom 65-jährigen Schweizer Autor Faes ein schmaler Erzählband veröffentlicht, Paris, eine Liebe. Ein literarisches Kleinod, findet Literaturredaktor Hans-Ulrich Probst, der Buchtipp.
An einem sonnigen Septembertag kommt der Schweizer Erik in Paris an. Zum allerersten Mal nach 3 Jahrzehnten dort, wo er im Winter 1971 eine Riesenenttäuschung erlebt hat. Seine vertraute Verlobte Claudine, zum Studium in die französische Metropole gezogen, gab ihm gleich bei der Ankunft kurzerhand den Laufpass, eines anderen wegen. Nun Zurück in Paris beim Besuch seines alten Freundes André überfällt ihn machtvoll die Erinnerung an jenes Leid. Indes, indem er die damals begangenen Wege erneut abschreitet und das, was ihm widerfahren, nochmals intensiv durchlebt, reift eine Art Versöhnung mit seinem Geschick. Ja, am Ende kommt es, fragil und ergebnisoffen, zu einer Wiederbegegnung mit der gleichfalls in die Stadt zurückgekehrten einstigen Geliebten. Urs Vers bündelt in diesem kompakten Text gleichsam alle seine seit langem erprobten Fähigkeiten eines subtilen, stimmungsvollen Schreibens, das dichte Beschreibung der Außenwelt, hier Paris, kunstvoll beiläufig mit der Darstellung der Seelenzustände der Protagonisten verknüpft. Behutsam und zart, zugleich strichsicher und ohne ein Wort zu viel, gelingt ihm das scheinbar banale Geschehen auf einer existenziellen Ebene poetisch zu verhandeln. Für mich einer der schönsten Texte dieses Autors. Hören Sie jetzt eine Leseprobe. Gegen Schluss der gut 50 dichten Seiten, just bevor Erik erfährt, dass Claudine wieder in Paris lebt, bündelt Urs Vers dessen Reflexion über Leben und Erinnerung in, auch an Max Frisch gemahnenden Sätzen, wie folgt. Hans-Peter Müller-Drossart liest.
Wäre er ein anderer geworden ohne diese Februartage in Paris, mit den Rändern von Schnee, den langen Gängen durch die winterliche Stadt, zum Canal Saint-Martin, zu den Buttes Chaumont? Bestand einer nicht genauso aus dem, was er nicht gelebt hatte, wie er aus dem bestand, was durch Zufall seine Wirklichkeit geworden war? Und erfand man sich dazu eine Geschichte, die man für sein Leben hielt? War er all die Jahre um diese Tage gekreist wie um ein unsichtbares Zentrum? Die Fragen wirbeln durch seinen Kopf, während er mit André durch den kleinen Park bei der Kirche Saint-Julien-le-Pauvre geht. Noch immer nachdenklich? In der Erinnerungsfalle? André fragt es besorgt. Seltsamerweise nicht. Für einen Augenblick sieht er André lächelnd an. Er öffnet das Portal, schiebt ihn vor sich her in die Kirche, in der kein Mensch zu sehen ist. »Es ist doch seltsam«, sagt er und spricht wie zu sich selbst. »Da leben wir über die Jahre mit den Erinnerungen, und auch wenn sie wie hinter trübem Glas verwischt sind, zwingen sie uns Bilder auf, die so wohl gar nicht Wirklichkeit gewesen sind. Das ist das Quälende. Sie tauchen immer wieder auf, geben einem das Gefühl, hinter ihnen sei etwas verborgen, ein Geheimnis, eine Wahrheit, die man ergründen muss, weil ohne sie etwas fehlt.«
Urs Vers, Paris, eine Liebe, erschienen in der Inselbücherei.
Diverse Theater im In- und Ausland werden heute am 2. European Theatre Day of Tolerance, einem europäischen Theatertag der Toleranz, vor der Vorstellung einen Text verlesen, der in der jeweiligen Landessprache an den 1. Februar vor einem Jahr erinnert und wie da in Budapest eines der wichtigsten Theater des Landes einem rechtsradikalen Intendanten anvertraut wurde, der notorisch hetzerisches Gedankengut vertritt und in Theaterstücke packt. Nicht nur in Ungarn erfreuen sich aggressive und fremdenfeindliche politische Bewegungen eines immer größeren Zulaufs, heißt es in dem Text, der deshalb aufruft, heute gemeinsam zum zweiten Mal den Europäischen Theatertag der Toleranz zu begehen. Nicht nur im Theater, auch in der Ungarischen Kunstakademie ist Feuer im Dach. Aus politischen Gründen verliert sie laufend Mitglieder. Reputierte Künstler verlassen sie im Protest gegen den neuen Präsidenten, György Fekete. Auch er zeichnet sich hauptsächlich durch ultrakonservative Ansichten und seine Systemtreue zur Regierung von Viktor Orbán aus. Fekete gab nach Amtsantritt neue Richtlinien vor, wer zu uns gehören will, muss eine eindeutig nationale Gesinnung haben. Ungarn mit seiner Sprache und auch seinen Fehlern lieben und nicht vom Ausland aus Ungarns Ruf schädigen. Mitglieder erinnern daran, dass die Akademie die Kunst der gesamten ungarischen Gesellschaft zu repräsentieren hätte, nach ästhetischen, nicht politischen Kriterien. Das französische Parlament debattiert zurzeit heftig den Mariage pour tous, die Ehe für alle, und noch bevor der Gesetzesvorschlag von der einen Kammer in die andere gelangt, offeriert schon ein neuer Internetanbieter seine Dienste, divorce.gay.fr, die Unterstützung bei der gleichgeschlechtlichen Scheidung. Neue Rechte und neue Freiheiten bringen auch neue Sorgen, juristischer, erb- und vermögensrechtlicher oder finanzieller Natur kann man da lesen, Sorgen, wie sie bis anhin nur die Heterosexuellen kennen, und die Advokaten preisen sich an, es scheine ihnen wichtig, eine Seite zu eröffnen, auf der sich wohlwollende Anwälte finden lassen und eben gay-friendly Profis.
Hash Xee Ite NZZ. Das lese ich hier in verschriftlichtem Schweizerdeutsch. Hilfe. Und erst noch das Hash mit SH statt mit SCH. Hä? Andreas Kleue?
Ja, ich möchte gern auf einen Text hinweisen, der heute in der Neuen Zürcher Zeitung zu lesen ist, über die spannende Entwicklung, die eben das Schweizerdeutsche zurzeit durchmacht. Aufgrund der Entwicklung, aufgrund des Gebrauchs in den elektronischen Medien wie SMS, wo eben SCH aus Kostengründen dann bald mal zu SH wird. Es ist eine Entwicklung, die relativ rasend vorangeht und den linguistischen Wissensstand in mehrerer Hinsicht überholt, indem das Schweizerdeutsche nämlich nicht mehr bloß eine mündliche Sprachvarietät ist, die gelegentlich geschrieben wird, sondern sich zur regelrechten Schriftsprache mausert, die zunehmend für alles private Verwendung findet. Die Schweiz wird also zweischriftig, das Öffentliche in Hochdeutsch, das Private in Schweizerdeutsch. Und bereits gibt es eine erste Generation, schreibt die NZZ, die es nicht anders kennt. Und sie prophezeit, dass das Schweizerdeutsche demnächst wohl die offiziellen Weihen der Landessprache erhalten wird, ähnlich wie es in Luxemburg mit dem moselfränkischen Dialekt schon geschehen ist.
Wir machen jetzt dennoch auf Schriftdeutsch, auf Hochdeutsch weiter, und zwar mit Rosa Parks.
Das ist die Afroamerikanerin aus Alabama, die sich 1955 weigerte, im Bus ihren Sitzplatz einem Weißen zu überlassen. Am 4. Februar wäre sie 100 geworden, und das nimmt die Basler Tageswoche nun zum Anlass, ihre Geschichte nochmal zu erzählen. Der Busfahrer rief damals in den 50er Jahren die Polizei. Rosa Parks wurde verhaftet und zu einer Buße verurteilt, $10, aber dies trat eine ganze Lawine los, angefangen mit einem generellen Busboykott der Schwarzen über eine Bürgerrechtsbewegung, die sich einen jungen Pastor namens Martin Luther King zum Vorsitzenden nahm, bis zur Ehre als Skulptur, als Geschichtsgröße in der National Statuary Hall in Washington, die Rosa Parks jetzt erhält. Die Tageswoche erzählt diese Geschichte in ihrer Ausgabe von heute und schaut auch kritisch auf die heroische Überhöhung, die die radikaleren Ziele der schwarzen Bürgerrechtsbewegung überblendet, den Kampf gegen Ausbeutung und für eine soziale Transformation, der in den USA durchaus noch im Gange ist.
Sekunden Wissen.
Reden wir von Mali, dann denken wir an die islamistischen Rebellen, wir denken an die französische Armee, die den Vormarsch der Islamisten in Mali stoppen will, aber wir denken weniger an die Tuareg. Dabei waren es Tuareg-Rebellen, die den Aufstand im Norden Malis im vergangenen Jahr erst ausgelöst hatten. Über die Tuareg, Heidi Kronenberg.
Manche bezeichnen die Tuareg als die Kurden Afrikas. Wie diese leben die Tuareg-Nomaden über verschiedene Nationalstaaten verstreut. In Mali, Niger, Algerien und Libyen gibt es schätzungsweise rund 1,5 Millionen Tuareg, die man romantisierend als das blaue Volk bezeichnet. Männer tragen einen indigoblauen Turban, Frauen einen Wickelrock im Blauton. Einst waren die hellhäutigen, islamisierten Tuareg die Herren der Wüste. Sie trieben Viehzucht, hielten Kamelherden und kontrollierten den Karawanenhandel im Sahel. Und sie hatten schwarze Sklaven, deren Nachkommen im heutigen Mali an der Macht sind. Als Reaktion auf die Historie werden die Tuareg in diesem westafrikanischen Land heute noch diskriminiert und politisch marginalisiert. Es ist zumindest eine Erklärung dafür. Im 19. Jahrhundert kämpften die Tuareg gegen die Kolonialmacht Frankreich. 1990 bis 1995 erhoben sie sich gegen die Regierungen von Mali und Niger. Die extremen Dürren seit den 70er Jahren zwangen viele nomadisierende Tuareg in die Sesshaftigkeit. Oder in die Fremde nach Algerien oder Libyen, wo sie als Gastarbeiter oder als Söldner in der Armee Gaddafis ein Auskommen fanden. Nach dem Sturz des libyschen Diktators eroberten aus Libyen zurückkehrende Tuareg-Söldner weite Teile Nordmalis. Der Mouvement National de Libération de l'Azawad, die Befreiungsbewegung der moderat muslimischen Tuareg, rief im April 2012 eine unabhängige Republik aus. Doch Islamisten, darunter auch fanatisierte Tuareg, verdrängten den MNLA und führten die Scharia ein. Und was tut der MNLA? Er bietet sich überraschend Frankreich, der ehemaligen Kolonialmacht, als Bündnispartner im Kampf gegen die Islamisten an. In der Hoffnung, so doch noch eines Tages mit einem Stück Autonomie für die Tuareg in Nordmali belohnt zu werden.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.